Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
1, 2 und 3. Ein Schwupp, ein Schwapp, ein Brei.
CO plus VH3.
Wir alle sind dabei.
Aus Kalk und Kohle, Wasser, Sand. Da macht man heut zu allerhand. Chemie,
Chemie, Chemie ist keine Hexerei.
Chemie,
Chemie, Chemie.
Diese Begeisterung, die lange vorherrschte für Kunststoff als Zukunftsmaterial und auf der anderen Seite diese Probleme, denen wir jetzt gegenüberstehen mit Kunststoff als Müll.
Wir versuchen, plastikfrei zu leben.
Die Brillen, Gläser, der Stuhl, auf dem Sie gerade sitzen, Armaturenbrett, die Scheinwerfer zum Beispiel, alle aus Polycarbonat gefertigt. Das zeigt eigentlich, dass das modernes Leben ohne Kunststoffe gar nicht mehr möglich ist.
Plastik. Geschichte einer Hassliebe,
einer Hassliebe, einer
Fensterrahmen und Leitungen und Rohre, die Salamiverpackung, die Kühlschrankauskleidung, Tablet, Handy, PC-Gehäuse und Kuli.
Alle hassen es und alle benutzen es ständig.
Flugzeugkabine, Stoßstange, Plastiktüte. Ein Plastikstrohhalm ist in 5 Sekunden hergestellt und 5 Minuten im Einsatz. Braucht aber 500 Jahre für die Zersetzung. Die Ellen MacArthur Foundation, eine britische Stiftung zur Förderung der Kreislaufwirtschaft, veröffentlichte bereits 2016 eine Studie, der zufolge schon damals im Meer auf 3 Kilogramm Fisch 1 Kilo Plastik kam. Sollte es ungebremst so weitergehen, warnen die Forschenden, würde bis 2050 das Gewicht des Plastikmülls im Meer das der Fischbestände übersteigen.
Jede und jeder weiß es.
Wie aber rauskommen aus dem Dilemma?
Und wie sind wir reingekommen in das Dilemma?
Kunststoffe sind im späten 19. Jahrhundert entstanden, aus einer Not heraus, weil man bestimmte natürliche Materialien, die man in der Industrie gebraucht hat, nicht mehr in der Masse zur Verfügung hatte, wie man sie brauchte.
Jochen Eisenbrand vom Vitra Design Museum in Weil am Rhein im äußersten Südwesten Deutschlands. Kurator einer Ausstellung über Plastik als Werkstoff der Moderne.
Im späten 19. Jahrhundert, da gab es erste halbsynthetische Kunststoffe, die also noch auf natürlichen Rohstoffen basierten. Also neben Tier- und Mineralien und Pflanzen gibt es jetzt noch dieses Königreich der neuen Materialien, die der Mensch erfunden hat. Also das war wirklich so eine ganz euphorische Stimmung, dass das einfach die Menschheit verändern wird. Im Guten allein, wie man damals noch dachte.
Nach Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit ist jetzt also die Plastikzeit angebrochen.
Der wirkliche Durchbruch kam dann aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Bakelit.
Manch einer mag sich noch an die berühmten schwarzen Telefone mit Wählscheibe erinnern, die in riesiger Stückzahl bis Ende der 60er Jahre aus Bakelit hergestellt wurden.
Man hat erst in den 1920er Jahren eigentlich wirklich verstanden, wie diese Kunststoffe auf der molekularen Ebene zusammengesetzt sind, dass das also solche Polymere sind, solche Molekülketten. Dann konnte man auch zur Kunststoffentwicklung erst forschen. Und der Treiber bei dieser Forschung war die petrochemische Industrie, weil diese Kunststoffe im Grunde als ein Nebenprodukt aus der Erdölgewinnung auf fossilen Materialien basieren.
Die Ursuppe aus dem schwarzen Gold.
Covestro.
Der Leverkusener Covestro-Konzern, eine Abspaltung des Chemieriesen Bayer, ist ein europaweit führender Polymerhersteller und hat rund 18.000 Beschäftigte.
Der sich zum Ziel gesetzt hat, die Welt lebenswerter zu machen.
Hightech-Kunststoffe helfen zum Beispiel, Häuser zu dämmen. Es sind Lacke dabei, wo man zum Beispiel Windräder mit beschichten kann.
Daniel Koch, bei Covestro verantwortlich für die Kunststoffproduktion in Europa.
Keines unserer Produkte ist irgendwie 1 Meter entfernt von Ihnen. Zum Beispiel der Stuhl, auf dem Sie gerade sitzen, die Brillen, die wir aufhaben, im Auto die Scheinwerfer, alle aus Polycarbonat gefertigten Kunststoff, den wir vor 70 Jahren erfunden haben.
Grundmaterial Naphtha, ein aus Rohöl destillierter Kohlenwasserstoff. Wobei grundsätzlich für die Herstellung von 1 Kilo Plastik doppelt so viel Erdöl benötigt wird, also etwa 2 Liter. Von der weltweiten Ölförderung werden gut 6% für die Kunststoffproduktion verwendet. Krefeld-Uerdingen, eine der Kunststofffabriken des Covestro-Konzerns. Ein 1,5 Fußballfelder großer, grauer Gebäudekasten, 5 Etagen hoch, wo die einzelnen Produktionsschritte stattfinden.
Von der Vermengung der verschiedenen Zutaten auf der obersten Etage über die zunehmende Verdickung bis hin zum fertigen Kunststoffgranulat auf der untersten Produktionsetage.
Guten Tag, mein Name ist Evgeny Lipetsky.
Stellvertretender Schichtmeister.
Ja, hier befinden wir uns an dem sogenannten Reaktionsumpumpreaktor. In diesen laufen unsere Produkte und reagieren miteinander. Und das ist der erste Teil der Produktionskette. Aus diesem Rohprodukt wird das Lösungsmittel ausgedampft, um das Meer einzukonzentrieren und dickflüssiger zu machen.
Das ganze Gebäude durchzogen von einem Gewirr aus Rohren, Tanks, Umwälzpumpen und Erhitzern. Und am Ende ein harter Kunststoffstrang, der dann zu Granulat geschnitten wird.
Das Granulat sieht aus wie doppelt so groß wie ein Reiskorn. Hier ist die Kommandozentrale. Kann man natürlich erkennen, wenn Probleme sind, Alarme, Pumpenausfälle. Das ist jetzt kein Katastrophenfall. Nein, das Wort brauchen wir hier nicht. Also das nehmen wir auch nicht in den Mund.
Aber die Kunststoffbranche schwächelt.
Covestro beispielsweise erwirtschaftete 2022 vor allem mit seinen Hightech-Kunststoffen einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. 2023 ließ die anhaltend schwache Nachfrage den Gewinn dramatisch einbrechen, um fast 80%. Und auch 2024 erzielte der Konzern nur einen Umsatz von 14 Milliarden Euro, also deutlich weniger als 2 Jahre zuvor. Und der Gewinn fiel 2024 mit 1 Milliarde Euro ähnlich schwach aus wie 2023.
Die rückläufige Konjunktur und die Krise im Bausektor, wo Covestro den Kunststoff für Dämmplatten liefert, schlagen zu Buche. Und die gestiegenen Energiekosten. Denn die Chemieindustrie ist der Wirtschaftszweig mit dem höchsten Energieeinsatz in Deutschland.
Sehr besorgniserregend, weil große Investitionen vor uns stehen, um Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft erreichen zu können.
Im Klartext, man will mehr Plastik günstiger produzieren, um mehr in den Schutz der Umwelt investieren zu können.
Greenwashing mit geschmeidiger Gedankenführung. Ähnlich elastisch wie Plastik selbst.
Covestro will ein Vorreiter auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft sein.
Insgesamt wurden im Jahr 2000 weltweit 230 Millionen Tonnen Plastik produziert. Inzwischen ist es doppelt so viel. In den Industrienationen 3 Zentner Plastik pro Person. Jeden Tag, so ein Report der Industriestaatenorganisation OECD aus dem Jahr 2022, jeden Tag landet Plastik mit einem Gewicht von 100 Eiffeltürmen auf dem Müll. Im Jahr 36.500 Eiffeltürme.
Aufeinandergestellt fast 12.000 Kilometer hoch, womit der Plastikriese 1.000-mal so hoch wäre wie die Reiseflughöhe eines Düsenjets.
Der größte Teil des Kunststoffs, der seit dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde, ist noch da. Nur ein winziger Bruchteil hat sich inzwischen zersetzt.
Das meiste Plastik wird auf Mülldeponien entsorgt, um dort zu verrotten, wofür es allerdings Jahrhunderte braucht.
Jede Minute landen weltweit fast 2 Lkw-Ladungen Plastikmüll in den Gewässern. Über Bord geworfene Abfälle von Schiffen und Offshore-Plattformen, zerfledderte Fischernetze, aber auch der Kunststoffmüll, der in den Flüssen entsorgt oder an Stränden zurückgelassen wird.
Selbst der Rhein im cleanen Mitteleuropa schwemmt jedes Jahr fast 400 Tonnen Plastik ins Meer, so Schätzungen.
Meerestiere halten die Plastikfetzen oft für Nahrung und verenden dann beim Herunterschlingen. Oder sie verhungern mit vermeintlich gefülltem Magen.
Und weder an Land noch im Wasser zerfallen die einmal zusammengesetzten Kunststoffmoleküle einfach so. Schon gar nicht in kurzer Frist.
Gerade ihre Widerstandsfähigkeit gegen Einwirkungen von außen ist einer der besonderen Verwendungsvorteile und ökologischen Nachteile.
Die Entsorgung von Plastik ist höchst problematisch, die Verwendung dagegen höchst verlockend.
Also 20er, 30er Jahre, da hat die Elektrifizierung natürlich eine wichtige Rolle gespielt. Kunststoffe isolieren, haben sich also geeignet für alle möglichen elektrischen Geräte, die damals aufkamen. Radiogeräte, Staubsauger, wo man die elektrischen Bestandteile umhüllen, ummanteln musste. Und dafür eigneten sich eben Kunststoffkomponenten ganz wunderbar.
Jochen Eisenbrand, Kurator der Ausstellung »Plastik – Die Welt neu denken«.
Ein wichtiger Faktor war der Zweite Weltkrieg, weil in der Rüstungsindustrie auch viele Kunststoffe eingesetzt wurden. Da wuchs die Kunststoffindustrie sehr stark an und hat dann nach Kriegsende gefördert, dass Kunststoffe im Haushalt Einzug gehalten haben. Und dann kam noch dazu, dass es ein Material war, was dann in dieser Zeit der 50er, 60er Jahre auch für Fortschritt stand.
Zu Zeiten des sogenannten Wirtschaftswunders ging die großtechnische Synthese von Polyethylen und Polypropylen an den Start, aus der bis heute die meistverwendeten Kunststoffe hervorgehen.
Ein wahres Wundermaterial für preiswerte Massenprodukte.
Günstig in der Produktion, oxidiert nicht und hält ewig, nahezu, ist wasser- und luftdicht, hochelastisch, isoliert gegen elektrische Spannung, puffert Temperaturschwankungen ab, ist geschmeidig und flexibel und stellt mit seiner glatten Oberfläche dankbare Werbeflächen zur Verfügung.
Fantastisch elastisch oder der Weisheit vorletzter Schluss.
Inzwischen ist die Kunststofftechnologie so weit fortgeschritten, dass man das Material nicht nur fürs Design benutzen, sondern selbst auch designen kann. Passgenau für die jeweilige Nutzungsfunktion. Elastizität, Lebensdauer, Farbe. Allerhand Materialeigenschaften lassen sich wunschgemäß ausgestalten.
Womit wiederum das Design etwa von Möbeln und Haushaltsgegenständen zum Spiel ohne Grenzen wird.
Sie konnten plötzlich ein Material schäumen, sie konnten durchsichtige, große Flächen herstellen, also ganz neue Ideen, die bisher wirklich utopisch waren, konnten plötzlich umgesetzt werden in Objekten.
Susanne Graner, Leiterin der Sammlung des Vitra Design Museums.
Denken Sie an den Blowchair, ein PVC-Stuhl, der aufgeblasen werden konnte, transparent ist, federleicht und wenn Sie ihn verpacken, natürlich ganz klein und kompakt. Also das würden Sie mit Holz oder Metall klassischerweise natürlich nie umsetzen können.
Legendär auch der berühmte Panton-Chair.
Er gehört zu den ersten Voll-Kunststoffstühlen, die zugleich auch ein Freischwinger waren und über viele Jahrzehnte mittlerweile produziert wurde und immer noch wird.
Ein Plastikstuhl ohne Beine, mit nur einem allerdings breiten Fuß, der Sitzfläche und Rückenlehne freischwingend in Position hält. Von der Seite betrachtet sieht der Stuhl aus wie ein Zwischending aus überstrecktem Schwan und kopfstehendem Fragezeichen. Und das Ganze in knalligen Pop-Art-Farben.
Eine wichtige Design-Ikone.
Ende der 1950er Jahre vom dänischen Designer und Architekten Werner Panton entworfen und weiterentwickelt. Bis heute auf dem Markt. Verkaufspreis 360 Euro.
Die alte Faszination des Alles ist machbar. Fast alles. Plastik ist und bleibt die ideale Plattform fürs Kreieren der wildesten Gebilde.
Ein Entwurf der schwedischen Designgruppe Front, die Sketch Furniture. Sie haben also einen digitalen Stift, mit dem Sie quasi in der Luft, im Raum zeichnen. Und diese virtuelle Zeichnung wird dann an einen Computer übertragen, der daraus Daten entwickelt, die dann an 3D-Drucker weitergeschickt werden.
Quasi direkt aus der Hand, die widerstandslos wirre Schnörkel in die Luft zeichnet. Und dann in Kunststoffschichten dreidimensional ausgedruckt, schrille Lampenschirme, kurios knorzige Stühle und verwunschene Tische.
Nicht mal 10% der weltweit mehr als 6 Milliarden Tonnen Plastikmüll, die bislang angefallen sind, wurden recycelt. Weitere 10% verbrannt. Die restlichen 80% sind auf Müllhalden oder in der freien Natur gelandet.
Vor allem in den Entwicklungsländern, wohin westliche Industrieländer ihren Plastikmüll mit Vorliebe verschiffen. Wovon plastikvermüllte Traumstrände, in Flüssen dümpelnde Kunststoffsäcke und die riesigen Plastikstrudel in den Ozeanen ein beredtes Zeugnis ablegen.
Selbst in 4000 Metern Meerestiefe fanden Tiefseeforscher kürzlich eine 20 Jahre alte Quarkpackung aus deutscher Herstellung.
So gut wie neu. Deutsche Wertarbeit.
Noch jedenfalls ist Europa meilenweit entfernt vom Ziel der EU-Kommission, dass ab 2030 sämtliche Kunststoffverpackungen und ein Großteil aller anderen Plastikprodukte wiederverwertbar sein sollen.
Mithin ist, trotz der zahlreichen Vorteile, der Ruf von Plastik gründlich ruiniert.
Natürlich haben wir mit dem Image zu kämpfen.
Mara Hanker, Pressesprecherin der Industrievereinigung Kunststoffverpackung mit Sitz in Bad Homburg.
Ein Stück weit haben wir es uns auch verdient, weil wir uns eben über das Ende keine Gedanken gemacht haben.
Wenn man sich etwa in einem Büro umsieht, Kunststoff allüberall, Kulis, Telefon, Bildschirm, Tastatur, ganz zu schweigen vom Kunststoffeinsatz im unsichtbaren Inneren der Gerätschaften. Bei den Platinen etwa, die aus Hochleistungskunststoff bestehen, um die elektronischen Bauteile einzuarbeiten und zu verschalten.
Die Frage ist, wo ist hier kein Kunststoff drin?
Henning Wilz, Experte für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie.
Der Teppich ist zu Teilen aus Kunststoff. In den Sachen, die wir anhaben, ist Kunststoff drin. Der ganze Bausektor gehört zu den Top 5 Anwendern von Kunststoffen.
Zu den massenhaft verbreiteten Kunststoffsegnungen zählen etwa die Balkonstühle, die für 9 Euro im Baumarkt um die Ecke zu erstehen sind. Leicht, stapelbar, relativ wetterfest. Seit Anfang der 70er Jahre überschwemmen sie den Markt und haben sich zu einer Seuche pandemischen Ausmaßes entwickelt.
Ja, das ist der berühmte Monoblock, also diese weißen Kunststoffstühle, die man wirklich auf der ganzen Welt überall sieht. Auf der einen Seite ist da der große Traum der Designer der Moderne verwirklicht, einen Stuhl für alle herzustellen, der super günstig ist. Nur auf der anderen Seite ist es eben so ein Möbel, das, weil es so günstig ist, auch leicht wieder weggeworfen wird. In der Regel sind sie nicht verwindungssteif, also das wackelt alles so ein bisschen. Das ist so das Minimum an Stuhl.
In anderen Gebieten dieser Welt wird ja ganz anders wertgeschätzt, wo wirklich Leute davon leben, dass sie diese Plastikdinge einsammeln und
die dann klein geschreddert werden.
Wobei es auch immer so ist, dass diese Polymerketten dann durch das Schreddern auch gekürzt werden und es eigentlich meistens so ein Downcycling ist, das mechanische Recycling, weil die strukturellen Eigenschaften darunter leiden.
Aus diesen Plastikspänen lässt sich nicht wieder der gleiche Stuhl basteln. Allenfalls minderwertige Produkte. Wenn man Glück hat, eine plumpe Parkbank.
Wobei weltweit fast 2/3 der Plastikproduktion für Verpackungen verwendet werden. Solche Einwegprodukte machen rund 70% aller Plastikabfälle im Meer aus.
Aber?
Wenn wir morgen komplett auf Kunststoff verzichten würden, wären wir keinen Schritt weiter Richtung Nachhaltigkeit. Wir würden auch im Verpackungsbereich Kunststoff dann wieder durch Alufolien ersetzen, durch Papier, was ökobilanziell kein Stück besser ist. Wir würden merken, dass unsere Autos, unsere Fahrräder, unsere Flugzeuge deutlich schwerer wären und damit dann mehr Sprit verbrauchen. Wenn wir klimaneutral werden wollen und ressourcenleicht, dann brauchen wir Kunststoff. Aber so darf es halt auch nicht weitergehen.
Der erste, absolut naheliegende Gedanke, Papier statt Plastik.
Aber bei Einwegpapiertüten sieht es keineswegs besser aus.
Die wachsen ja auch nicht auf den Bäumen und kehren auch nicht auf die Bäume zurück. Das sind Prozesse, da kommt ganz viel Wasser zum Einsatz, da kommt auch ganz viel Chemie zum Einsatz. Das ist ein totales Reizthema bei mir.
Mara Hanker vom Verband der Kunststoffverpackungsindustrie.
Wir hatten die Plastiktüte verbannt, verboten, ausgemustert und dann setzten sich erst die Erkenntnisse durch, dass der ökologische Fußabdruck einer Papiertüte viel größer ausfällt als der Kunststofftragetasche.
Wenn man alles zusammenrechnet, vom Fällen der Bäume über den Wasser- und Energieverbrauch bei der Herstellung bis zu den Transportkosten, fällt die Ökobilanz einer Papiertüte oft nicht günstiger aus als die einer Plastiktüte. Allerdings ist das Recycling viel einfacher. Und Papier basiert auf nachwachsenden Rohstoffen, im Gegensatz zum fossilen Erdöl, woraus Plastik hergestellt wird.
Seit Anfang 2022 gilt hierzulande ein Verbot für die typischen Einkaufsplastiktüten.
Die Ikonen der Ex- und Hop-Kultur. Aber die bestrickende Alltagstauglichkeit von Kunststoffen macht es so schwierig, die Appelle, Plastik zu vermeiden, in die Tat umzusetzen. Auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, aber auch beim individuellen Konsum. Mehrheitsversprechen steckt in einem zweiten Verfahren zur Wiederverwertung, im chemischen Recycling.
Dabei wird der Plastikmüll in seine chemischen Grundbausteine zurückverwandelt, die molekulare Struktur der Polymerketten wieder aufgelöst. Meist bei Temperaturen von weit über 1000 Grad, also unter extrem hohem Energieeinsatz.
Der Vorteil? So können Kunststoffe recycelt werden, ohne sie vorher sortenrein zu trennen. Und anschließend können die in ihre Bestandteile zerlegten Molekülketten munter wieder zusammengesetzt werden, wie bei der ursprünglichen Kunststoffherstellung.
Da setzen ganz viele Akteure aus der Kunststoffindustrie drauf. Das Problem ist, das ist halt sehr energieaufwendig. Ne? Also man erhitzt das. Das ist dann immer noch besser, als neues Öl irgendwo aus der Erde rauszuholen. Es ist aber viel schlechter ökobilanziell als das klassische Recycling.
Die Kunststoffindustrie wittert im chemischen Recycling die Chance, weiterhin konventionelle Kunststoffe im üblichen Verfahren herzustellen. Auch wenn die chemische Wiederverwertung noch in den Kinderschuhen steckt und nicht nur Energie, sondern auch sehr kostenintensiv ist.
Bis auf diesem Weg hinreichend große Kunststoffmengen für einen Massenmarkt produziert werden können, dürfte es noch ein weiter Weg sein.
Vielleicht muss man aktuell froh sein, dass das chemische Recycling noch keine flächendeckende Marktfähigkeit erreicht hat. Damit das ökologisch sinnvollere Ziel,
das klassische im Kreis führen, länger nutzen, recyclingfähig zu gestalten, dass das nicht unterlaufen wird.
Welchen Recyclingweg man noch einschlägt, das wird in jedem Fall teurer, als einfach immer neues Erdöl einzusetzen. So billig, wie wir unser Plastik derzeit produzieren, nutzen und wegschmeißen, wird es nicht mehr zu haben sein.
Laut Umweltbundesamt sind Rezyklate, also über Wiederverwertung gewonnene Materialien, an der Plastikmenge, die in Deutschland hergestellt wird, gerade mal zu 12% beteiligt.
So ist das uralte Bild, wenn unsere Großmutter mit der Einkaufstasche über den Markt schlurfte, um den Wocheneinkauf zu erledigen, plötzlich wieder hip. Die Mehrwegnutzung. Aber der beste Plastikmüll ist ohne Frage der, der gar nicht erst entsteht. Wenn aber der Radikalverzicht auf Plastik schlichtweg illusorisch ist, weil es den Abschied von alltäglichen Annehmlichkeiten bedeuten würde, dann bleibt nur...
Sagt selbst die Sprecherin der Kunststoffverpackungsindustrie.
Bleibt nur, Plastik zu reduzieren.
Wenn wir Verbraucherinnen und Verbraucher verstehen, dass eben nicht Hochglanz das Ziel ist, eben nicht mehr so schön fancy, weiß oder shiny, sondern dann ist es in erster Linie recyclingfähig. Eine andere Anmutung. Ist ein Lernprozess, wird, glaube ich, hart.
Hallo, ich bin Maren. Ich kaufe im Unverpacktladen ein, weil ich Plastikmüll vermeiden will.
Wir versuchen, plastikfrei zu leben.
Ich bin Olga Witt, auch bekannt als Tante Olga, durch meine zwei Unverpacktläden. Und weil ich seit ungefähr 10 Jahren Zero Waste lebe, also kaum Müll produziere.
Läden wie dieser hier in Köln-Sülz treten am entschiedensten den Weg in die plastikfreie Zone an und ermöglichen den Einkauf ohne Verpackung.
Seit 1,5 Jahrzehnten etwa gibt es sie vor allem in den Szenevierteln der großen Städte.
Dabei darf man einen gewissen Aufwand nicht scheuen. Einfach so ins Regal greifen war gestern. Man muss Stoffbeutel waschen, Gläser spülen, muss den Einkauf regelrecht vorbereiten.
Wir haben hier feste Haarseifen, festes Shampoo. Weil sie eben fest sind, brauchen sie keine Verpackung. Wir stehen hier vor der besonderen Attraktion, unsere Spenderwand.
Zwei Reihen über Kopf hängender Gläser, die unten mit einer Abfüllvorrichtung versehen sind. Betätigt man den Hebel, purzeln die losen Haselnüsse heraus.
Wohl den, der sein Glas drunter hält.
Reis, Müslis, bunte Smarties, Schokoerdnüsse.
Sie leben im Grunde mit einem guten Gewissen, oder?
Ja, sehr.
Hand aufs Herz, gehst du ab und zu auch mal in Edeka?
Ja, klar. Ja. Das ist dann der Moment, wo ich es nicht geschafft habe, das in meinen Alltag einzubauen, den Unverpacktladen. Und dann kaufe ich immer mit einem schlechten Gewissen. Olga, hör weg.
Gab es 2015 in Deutschland 50 Unverpacktläden, so ist ihre Zahl nach Angaben des Branchenverbands inzwischen auf 275 angewachsen.
Bislang allerdings muss die Kunststoffindustrie die Unverpacktläden nicht fürchten. Auch wenn sie, getreu dem Motto David gegen Goliath, mit viel Engagement zu Werke schreiten. Aber nach wie vor sind sie ein Nischenprogramm für wenige Hardcore-Plastikverächter.
Einmal diese Begeisterung, die lange vorherrschte für Kunststoff als Zukunftsmaterial. Und auf der anderen Seite muss sich aber jeder auch ein bisschen an der eigenen Nase fassen und schauen, brauche ich jetzt hier noch die Kunststoffverpackung oder nicht? Also beim Kaufen mitentscheiden.
Postuliert Jochen Eisenbrand vom Vitra Design Museum.
Und Designer, die beschäftigen sich im Moment eben sehr stark mit Kunststoffen, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren und die wieder leicht zersetzbar sind. Also darüber haben sich Designer eben vor 30, 40 Jahren überhaupt keine Gedanken gemacht. Also was ist der gesamte Lebenskreislauf dieses Produktes? Braucht es dieses Produkt denn überhaupt?
Und gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, Plastik zu produzieren als durch Erdöleinsatz oder produzieren zu lassen?
Ein Forschungsteam an der Universität Tübingen widmet sich Blaualgen, den sogenannten Cyanobakterien. Sie produzieren seit 2,5 Milliarden Jahren aus CO2 unseren Sauerstoff.
Und es sieht ganz so aus, als könnte man sie auch davon überzeugen, eine Art Brei zu produzieren, aus dem sich eine pergamentpapierähnliche Plastikfolie herstellen lässt.
Karl Forchhammer, Mikrobiologe in Tübingen.
Hier sehen Sie eben die erste etwas größere Kultivierung ist in diesen Flaschen.
Zellkulturen, die man zunächst wachsen und sich vermehren lässt, um ihnen dann im entscheidenden Augenblick den Stickstoff als Nahrungsquelle zu entziehen, damit sie als Gegenreaktion auf den Hungerstress CO2 in Polyhydroxybuttersäure umwandeln, in besagten wachsähnlichen zähflüssigen Brei.
Plastik aus der Not geboren.
Das sind auch welche, sehen Sie hinten, die sind gebleicht.
Und können über kurz oder lang geerntet und vom Wasser getrennt werden, sodass man schließlich die Trockenmasse, die Zellen selbst, übrig behält, worin der begehrte Buttersäurepudding steckt.
Schauen Sie her, so schaut das aus. Das ist einfach so ein Bioplastik. Bei Raumtemperatur ist die Substanz fest und wenn man sie auf über 100 Grad Celsius erwärmt, wird sie plastisch und dann kann man eben alle möglichen Formen draus gießen. Beschichtung von Lebensmittelverpackungen oder auch Folien, die man im gärtnerischen Bereich anwendet, dann hält die Folie für eine Saison und dann ist es weg.
Denn dieses Bioplastik zersetzt sich vollständig, rein biologisch.
Weil gibt es eben auch andere Bakterien, die es dann auch wieder abbauen können. Natürlich kann man momentan auch dieses Bioplastik und wird man auch in absehbarer Zeit nicht zu den Kosten herstellen können, mit dem man aus Erdöl gewonnenes Plastik herstellt.
Karl Forchhammer und sein Team sind beileibe nicht die ersten und einzigen, die der Natur auf direktem Weg Kunststoffe abgewinnen wollen, um nicht auf fossile Rohstoffe zurückgreifen zu müssen und um gleichzeitig das Abfallproblem zu lösen.
So gibt es Forschungsprojekte, die etwa versuchen, Bioplastik aus Pflanzenresten oder Pilzen, aus Mais, Zuckerrohr oder Palmblättern zu gewinnen. Und mittlerweile produzieren immer mehr Unternehmen Biokunststoffe und bringen sie auf den Markt.
Dabei tritt die Bioplastikherstellung allerdings oft in direkte Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion. Ein zweites Problem besteht darin, dass die Rohstoffe größtenteils aus der industriellen Landwirtschaft stammen, bei hohem Dünger- und Pestizideinsatz. Außerdem verrotten selbst Biokunststoffe mit der Kennzeichnung kompostierbar nicht auf dem Komposthaufen im Garten. Dafür benötigt man besondere Anlagen. Und die sind bislang Mangelware.
Insgesamt ist die Biokunststoffproduktion noch verschwindend gering. Weniger als 1% der weltweiten Kunststoffherstellung.
Wir müssen die Kunststoffindustrie dazu zwingen, ihre Kunststoffe in Stoffkreisläufen zu führen, sie zu dekarbonisieren, also ganz anders herzustellen. Also insofern hoffe ich auf Kunststoff, aber halt auf anderen Kunststoff.
Plastisch-elastische Zukunftsmusik. Noch jedenfalls.
Die haben wir natürlich bei uns in der Sammlung an einem ganz konkreten Beispiel.
Erzählt Susanne Graner vom Vitra Design Museum, wo man vor knapp 20 Jahren stolz eine Möbelgruppe ausstellte, bei der
die Idee hinter dieser Gruppe war, dass man einen biologisch abbaubaren Kunststoff selber zu Hause erwärmt und diese Flüssigkeit über Sandblöcke gießt. Und dann habe ich einen Tisch oder einen Stuhl. Und wenn ich die nicht mehr brauche, dann werfe ich sie auf den Kompost und sie degradieren und verschwinden.
Wobei die Hersteller dieses Biokunststoffes mit der Langlebigkeit des Materials prahlten, das sich nur auf dem Kompost rasch zersetze.
Indes, die Biologie hielt sich nicht daran.
Die Prototypen im Designmuseum schmolzen dahin wie Butter an der Sonne.
Dieser Kunststoff war 10 Jahre lang sehr stabil und mehr oder weniger über Nacht fing der wirklich an zu tropfen. Und wir konnten eigentlich zuschauen, wie dieser Kunststoff sich zersetzte. Und der Kommentar des Designers dazu war auch, ja, wunderbar. Ihn freut es, wenn da am Ende nur noch ein Tröpfchen Flüssigkeit auf dem Regalboden übrig bleibt. Also 2007, da kamen diese biobasierten Kunststoffe gerade erst auf den Markt und sind uns wirklich mehr oder weniger zwischen den Fingern zerflossen.
Das freie Spiel der Marktkräfte wird die Umstrukturierung der Plastikbranche nicht richten. Und die Verbraucher allein ebenfalls nicht. Schon gar nicht im globalen Maßstab.
Die EU-Kommission hat Ohrenreiniger, Eislöffel und Strohhalme aus Plastik verboten. Jetzt soll es den Shampoo-Fläschchen in Hotels an den Kragen gehen und den Coffee-to-go-Bechern. Bis 2030.
Offenbar kapriziert sich die EU erstmal auf Kleinteile. Der Weg zum großen Ziel einer wohldosierten Plastikverwendung wird nur in Trippelschrittchen angegangen.
Etwa 60-70% unserer Textilien bestehen aus synthetischen Fasern. Etwa 8 Kilogramm pro Kopf und Jahr.
Modeartikel wie Nylonstrümpfe, die schon in den 40er Jahren boomten. Aber auch die derzeit angesagten besonders fitten Turnschuhe. Überhaupt die Sportbekleidung. Ein Vereinstrikot aus reiner Baumwolle wird man lange suchen. Alles, was modern daherkommt, besteht größtenteils aus Kunststoff. Popkultur ist Plastikkultur.
Bei gravierenden Klassenunterschieden. Plastikverzicht bleibt Angehörigen der Upper Class vorbehalten. Leuten, die über genügend Kleingeld für Nobelprodukte ohne Kunststoff verfügen.
Während Anna und Otto Normalverbraucherin auf kostengünstigere Materialien angewiesen sind, eben auf Kunststoffe.
Ein Leben schön wie nie.
Man wird nicht umhinkommen, politisch und gesetzgeberisch einzugreifen, will man die noch aus der Anfangseuphorie stammende Plastik-Wegwerfmentalität stoppen.
Chemie, Chemie, Chemie.
Es macht überhaupt keinen Sinn, Kunststoff abzuschaffen, aber so darf es halt auch nicht weitergehen.
Ist keine Hexerei.
Plastik. Geschichte einer Hassliebe. Ein Feature von Ulrich Land. Es sprachen der Autor und Anna Magdalena Fitzi. Ton Angelika Heubach. Redaktion Martin Hartwig. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.